Ja, ich denke, dass die heutige Bibelstelle eigentlich sehr gut zu dem BEG-Sonntag passt, BEG, Bund Evangelikaler Gemeinden. Es geht hier nicht um irgendeine Organisation, es geht hier nicht um Menschen, die irgendwas gegründet haben und aufbauen, sondern es sollte wirklich um das Reich des Herrn gehen. Und die heutige Bibelstelle aus dem Thessalonicher Brief beschreibt auch, wie das Evangelium, die gute Botschaft, gewachsen ist. Und das ist mein Thema. Wir lesen heute im ersten Thessalonicher Brief weiter, ab dem Vers 4 im ersten Kapitel. Aber bevor wir das machen, möchte ich kurz noch einmal einen Rückblick tätigen auf das, was Samuel letzten Sonntag teilweise gesagt hat, und auch noch etwas zufügen zu diesem Brief. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist der erste Brief, den Paulus geschrieben hat. Der erste Brief des Apostels. Und er war sehr früh schon, ist schon sehr früh geschrieben worden, so circa 50 bis 52 nach Christus, in der Zeit, wo Paulus in Korinth war, auf seiner zweiten Reise. Da ist er zuerst von Asien über, von Kleinasien nach Mazedonien gerufen worden und von dort über Philippi nach Thessaloniki gekommen und dann weiter nach Athen und nach Korinth. Und in Thessaloniki, dem heutigen Saloniki, war er nur 3 Wochen. Und dann musste er die Stadt verlassen. Und in diesen 3 Wochen ist eine Gemeinde entstanden. Was ist das für ein Wirken? Wie das Evangelium wächst. So schnell, da war ein Superdünger dabei. Ja? Also wenn Pflanzen so schnell wachsen, dann muss irgendein Superdünger dabei sein. Aber Gott hat es gewirkt und Gott hat das gewirkt und es ist möglich. Und er ist dann weitergezogen und irgendwie hat er natürlich eine gewisse Sorge gehabt. Was wird jetzt passieren mit diesen jungen Christen? 3 Wochen Bibelschule ist nicht lang. Gell? Und was haben sie wirklich alles verstanden? Er schickt dann den Timotheus wieder zurück nach nach Thessaloniki, und Timotheus kommt wieder zurück und berichtet ihm von den guten Dingen, die der Herr dort getan hat. Und das ist ein Prinzip. Gott macht solche Dinge durch seinen Heiligen Geist, aber er verwendet die Menschen. Die Menschen, von denen wir nicht viel wissen, einer hat Jason geheißen, die dort dem Herrn, die sich bekehrt haben und dort dem Herrn nachgefolgt sind. Und der Paulus war so voller positiver Dankbarkeit, dass er diesen Brief geschrieben hat. Das ist ein sehr, sehr positiver Brief. Er beginnt mit Dank für das, was Gott getan hat. Und es drückt sich in diesem Brief eine besondere Beziehung aus. Die kann nicht sehr tief gewesen sein, denke ich mir, 3 Wochen nur. Und trotzdem hat Paulus eine Beziehung über die Entfernung durch das Gebet. Und auch das ist heute schon angeklungen. Und das ist sicherlich ein Ding, das wir, oder ich zumindest, noch sehr viel lernen möchten. Diese Beziehung im Gebet, die Beziehung im Gebet zum Herrn, die uns aber auch mit anderen verbindet. Das im Gebet eintreten füreinander. Paulus betet für die Thessaloniker täglich, wie er sagt. Und Entschuldigung. Und dann kommt im Vers 3 ich nenne das den Dreiklang eines geistlich gesunden Lebens. Ihr wisst, was ein Dreiklang ist, ja? Also von der Musiklehre. Etwas Harmonisches, das klingt zusammen, ja? Bom, bom, bom. Falsch gesungen, aber besser. Der John kann es uns besser machen. Ein Dreiklang, der etwas Zusammenklingendes ergibt. Und dieser Dreiklang kommt in Paulus, in den Schreiben von Paulus immer wieder vor. Manchmal nur als Zweiklang, ja, in verschiedenen Betonungen. Man kann den Dreiklang ja auch umdrehen, ja. Trotzdem ist er harmonisch. Und diese drei Begriffe sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Das kommt immer wieder vor in Paulus seinen Briefen, in diesem Brief als Dreiklang am Schluss wieder. Ist interessant, am Anfang ein Dreiklang und am Schluss ein Dreiklang. So ist der Brief eingerahmt. Glaube, Liebe, Hoffnung, Glaube, Hoffnung, Liebe. Am berühmtesten ist es im Korintherbrief. Das Zitat dort wird ja sehr oft genommen. Übrigens, ja, das möchte ich auch sagen, wenn ihr mal in der Marienzeller Straße bei meiner Ordination vorbeifährt, da sind drei Engel draußen, drei Statuen. Die hat ein Freund und Kollege von mir gemacht, kennst du vielleicht, der hat viele Statuen in der Gegend gemacht, der Martin Kallig. Und ich habe gesagt, bitte mach mir etwas, was Glaube, Hoffnung und Liebe darstellt, ja. Ich muss noch ein Schild dazugeben, dass es wirklich das ist, weil keiner versteht das, nicht? Und es steht schon länger dort, aber das ist eigentlich ein Zeichen. Möchte ich ein Zeichen geben, das wird länger dort stehen wahrscheinlich, als ich leben kann. Ah, Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Dreiklang, den Gott durch die Christen in diese Welt bringen möchte. Und das ist damals passiert. Paulus ist begeistert von ihrem Glauben, von ihrer Hoffnung und ihrer Liebe. Und es ist nicht nur der Begriff allein, sondern er gibt einen Beisatz. Ja? Tätiger Glaube. Ja? Dann, ich meine, ich habe jetzt nur die Elberfelder Übersetzung da, aber in einer anderen Übersetzung hat es dann geheißen, bei der Liebe, da steht Bemühungen der Liebe. Ja? Also es ist nicht nur die drei Begriffe, ja, sondern es wird mit einem Beisatz versehen, der auch unser Engagement dazu ausdrückt, dass wir etwas dazu beitragen dürfen. Gott schenkt es uns. Das sind ja auch Früchte des Glaubens, des Heiligen Geistes, Früchte des Heiligen Geistes. Aber Gott schenkt uns auch, dass wir etwas dazu beitragen können. Tätigen Glauben, nicht nur reden davon, sondern auch tun. Liebe, die sich bemüht, die sich um die anderen bemüht. Und die Hoffnung, die beharrlich ist, die nicht so wankend ist, die wirklich tiefe Wurzeln hat. Unerschütterliche Hoffnung. Und das geht's. Das war also die Grundlage, das war da in Thessaloniki. Und Paulus freut sich einfach darüber, dass das passiert ist. Dass das in 3 Wochen entstanden ist und nach 1,5 Jahren oder was, wo er den Brief schreibt, oder 2 Jahre, dass das noch immer da ist und gewachsen ist. Und wir werden sehen, wie viel davon gewachsen ist. Und ein weiteres Thema dieses Briefes möchte ich jetzt auch noch ansprechen, weil es auch heute ein Schwerpunkt ist, habe ich schon im Titel auch gesagt. Das ist nämlich die Verbreitung des Evangeliums. In diesem Brief können wir sehr viel über die sogenannte Evangelisation lesen und hören. Evangelisation, das ist so ein Fachbegriff, nicht? Da denkt man sich, hier werden Methoden angewandt, um Menschen zu bekehren. Und das ist genau das nicht, was hier steht. Ja? Evangelisation ist der Ausdruck dafür, wie das Evangelium in die Umgebung hineinkommt, zu den Menschen kommt. Und wie das passiert, kann man sehr, sehr gut in diesem Brief studieren. Wie Paulus es gemacht hat und wie wir es machen sollten. Ein Teil davon werden wir heute lesen. Und ein weiteres Thema, ein weiterer Schwerpunkt, auch den werden wir heute schon merken, ist, dass viel von Vorbildern und Nachahmern die Rede ist. Menschen sind für andere Menschen Vorbilder. Und wir alle sind Nachahmer. Seien wir doch ehrlich, wir haben alle irgendwo jemanden einmal nachgemacht. Niemand ist für sich allein irgendwo aufgewachsen, sondern wir haben unsere Eltern, die unsere Vorbilder sind. Wir sind als Eltern Vorbilder für unsere Kinder. Und das ist ein Thema, das auch in den Gemeinden gilt. Und das sehen wir auch heute. So haben wir eigentlich einen Brief, der uns vielleicht einiges über unsere Fragen, die wir heute als Gemeinde haben, aber auch unsere Fragen, die wir als Einzelne haben, persönlich was sagen kann. Ich bin davon überzeugt, dass das Wort Gottes immer was für uns persönlich zu sagen hat und für uns als Gemeinde. Ein letztes Thema, über das ich heute wenig sagen kann und werde, das erst am Ende des Briefes kommt, ist dann die Wiederkunft des Herrn. Also das ist auch noch ein sehr aktuelles Thema in diesem Brief. Und wir müssen uns vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt, das war noch nicht lange nach dem Tod und der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu, dass zu diesem Zeitpunkt eine ganz, ganz starke Erwartung unter den Christen war, dass Jesus bald wiederkommt. Und inzwischen sind 2000 Jahre vergangen, fast 2000 Jahre, und unsere Erwartungshaltung ist eher manchmal schon schwach. Und trotzdem erinnert uns Paulus daran, es wird passieren, es gehört dazu. Und das ist auch ein Teil, ein wesentlicher Teil dieser Hoffnung. Gut, jetzt wollen wir uns dem Text zuwenden und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung ab Vers 4. Ich habe lange herum überlegt, welche Übersetzung, aber ich nehme doch die alte, weil es mir erstens mal bin ich es gewohnt und zweitens ist es in manchen für mich leichter, darüber zu reden, weil es dann nicht so lange Sätze sind. Von Gott geliebte Brüder, Schwestern gilt natürlich auch, wir kennen eure Erwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Ihr seid unsere Nachahmer geworden und die Nachahmer des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. So seid ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden. Doch von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen. Sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Der Brief, oder dieser Abschnitt beginnt, Geliebte, von Gott Geliebte. Ist das nicht etwas total Umwerfendes, wenn wir das wirklich begreifen? Du bist von Gott geliebt. Der große, unendliche Schöpfer dieses Universums liebt dich, mich, jeden Einzelnen. Nur er kann das. Unsere Liebe ist beschränkt und nicht wirklich immer von Dauer, ja. Aber Gott liebt dich, Geliebter. Und wenn ich so einen Brief bekomme, ja, dann muss ich sagen, ja, da muss ich ja ganz genau hinhören. Wenn mir jemand schreibt, Geliebter, das ist mehr, als wenn ich schreibe, liebe Tante so und so oder liebe, ja, so wie wir heute am Anfang hier steht, Geliebte, von Gott Geliebte. Hört es genau zu, Geliebte. Geliebt. Und dann kommt erwählt. Und da haben wir ein bisschen auf der Schwierigkeit. Also ich habe damit Schwierigkeiten. Ja? Was sollen wir dazu sagen? Von Gott erwählt. Das ist ein schwieriges Thema. Da haben sich schon viele, viele drüber gestritten. Die einen sagen, es ist Gottes souveränes Wirken und seine Erwählung. Der Mensch ist dem ganz unterworfen. Er kann gar nichts dazu beitragen. Und die anderen sagen, ja, du musst schon was tun. Es kommt auf dich drauf an. Aber wie ist das dann mit der Souveränität Gottes und so weiter? Ehrlich gesagt, ich habe jetzt keine Antwort drauf. Ich habe nur einen Zugang, den ich für mich gefunden habe und für Menschen, die diese Fragen stellen. Es gibt nämlich eine Antwort für die Menschen zu dem Thema der Erwählung, die schon zum rettenden Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Also wenn du, und das nehme ich an, die meisten von euch oder alle von euch hier sagen, ja, ich bin ein Erwählter Gottes. Ich habe den Glauben gefunden, eine Erwählte oder ein Erwählter Gottes. Ich habe zum Glauben gefunden, Gott hat mich errettet. Wenn du das sagst, dann kannst du sagen, Gott hat dich zuerst geliebt. Und es ist reine Gnade. Also du brauchst dir nichts einbilden. Du brauchst nicht sagen, ich bin gläubig geworden. Ich habe mich für Gott entschieden. Du kannst nur sagen, ich bin erwählt. Und das ist was Passives. Da hast du nichts getan. Gott ist allwissend. Gott ist allmächtig. Er lenkt alles. In seiner Souveränität hat er dich, hat er mich, hat er uns erwählt. Und darauf dürfen wir uns gar nichts einbilden. Und wir dürfen uns auf keinen Fall besser vorkommen. Und das ist jetzt eine Herausforderung. Weil Gott uns erwählt hat, sind wir auch herausgefordert, dazu beitragen, dass andere erwählt werden. Also das Verbreiten des Evangeliums. Weil manche sagen, wenn Gott so souverän wirkt, dann brauche ich eh nichts machen. Das macht er und sein Geist. Aber das steht doch total im Widerspruch zu dem, was wir hier gelesen haben, was die Bibel immer wieder sagt. Also für alle, die den rettenden Glauben an Jesus gefunden haben, die Antwort auf die Frage, wie gehe ich mit der sogenannten Erwählung um? Ja, danke, Gott hat es gemacht, es ist Gnade, ich brauche mir nichts einbilden. Ja, danke, aber ich darf was weitergeben. Ich darf es weiter sagen. Und wenn jetzt jemand da ist, der sagt, ich habe das noch nicht, ich bin noch nicht so durchgedrungen zu diesem Glauben, ich kann mich noch nicht wirklich entscheiden, aber du hast das Evangelium gehört und irgendwann einmal musst du Stellung nehmen. Eine Stellungnahme ist sowas wie eine Umkehr. Ja, ich will mit Jesus leben. Ich gebe ihm mein Leben, eine Bekehrung, eine Buße, sagt die Bibel dazu. Das ist dein Beitrag. Auch wenn Gott dich ruft, aber es ist dein Beitrag und du sollst es tun. Und es gibt keine Ausrede, die sagt, ja, ich bin ja nicht errettet, ich bin ja nicht erwählt. Darauf kannst du dich nicht ausreden. Ich weiß, das ist keine theologisch tiefe Erklärung, aber ich sehe zwei Blickpunkte. Für die, die nicht errettet sind, geht die Herausforderung, dass du die Erwählung, die dir angeboten wird, annimmst. Und für die, die errettet sind, ist die Dankbarkeit für die Erwählung das Wesentliche. Beides hat Konsequenzen und das werden wir jetzt noch sehen. Am Ende unseres Abschnittes geht es nämlich um zwei weitere Begriffe, bekehrt und gerettet. Ich habe das Wort gerettet jetzt schon sehr oft in den Mund genommen. Und hier wird es uns ganz klar noch einmal erklärt. Da steht nämlich im Vers 9, ihr habt euch von den Götzen zu Gott bekehrt, zu dem lebendigen und wahren Gott, ihm zu dienen. Bekehrt und gerettet. Das war damals ziemlich klar. Sie lebten in einem Umfeld, das voll war mit Götzenbildern, mit Götzen. Überall gab es Tempel und diese Tempel hatten Statuen drinnen und da wurden die Götter verehrt. Die griechisch-römischen Götter. Und wenn jemand sich zu dem lebendigen Gott der Juden und Christen bekehrt hat, dem zugewandt hat, dann musste er das andere verlassen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Ja? Und das heißt, es war nicht nur ein komplettes Umdenken und eine komplette Lebensänderung, sondern da wurden wahrscheinlich auch etliche häusliche Utensilien, wenn ich es mal so sagen kann, die Götzenbilder im Haus oder was immer noch da war von dieser alten Religion, von dem Götzenkult, entfernt. Und das haben die Menschen auch gemerkt, die anderen. Ja? Und das ist damals eine sehr offensichtliche Geschichte gewesen. Und wenn man sich jetzt die griechischen Götter anschaut, und es ist ja ganz interessant, einmal diese ganzen Sagen zu lesen oder darüber nachzudenken, man braucht ja nur Opern und Theaterstücke, die davon handeln, auch einmal bewusst wahrnehmen, dann merkt man, was das für Vorbilder waren, negative Vorbilder. Die Götter, die die Griechen und Römer verehrt waren geprägt von Eifersucht, von Hass. Ehebruch war dort gang und gäbe. Frage nicht, wie viel uneheliche Kinder Zeus hatte. Ja? Ich meine, das kommt, weiß man vom Kreuzworträtsel, ja? Da gibt es wieder diese und. Ja? Rache. Rache war ein Thema. Es gibt, also es ist eine total gegensätzliche Lebenseinstellung zu dem, was uns der Gott der Bibel, der wahre, der allein wahre Gott, wie er hier genannt wird, und der Gott der Liebe zeigt. Und diese Menschen haben das damals, die haben diesen Kontrast ganz stark erlebt. Hier diese Götzen, diese von Menschen gemachten Bilder, die eigentlich nichts anderes sind als menschliches Verhalten in voller Sünde, ja, die aber angebetet werden und denen man Opfer bringt, weil man Angst hat. Und hier ein Gott, ein wahrer, einziger Gott, der sagt, dass ein Gott der Liebe ist. Kein Gott, dem alles egal ist, aber ein Gott, der geprägt ist von Liebe. Und die mussten ihr Leben ändern. Das war radikal. Und dann heißt es, sie dienen nun dem wahren Gott. Ja? Sie haben sich von den Götzen zu Gott bekehrt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. In unserem christlich geprägten Abendland können wir uns das nicht so leicht vorstellen. Aber ihr braucht es nur vielleicht Missionsberichte aus Afrika oder Asien lesen, wo Menschen in einem heidnischen Umfeld leben, ja, wie sie sich, wenn sie sich bekehren, was sie da alles, wie sie sich ändern müssen, wie sie herausgefordert werden. Ja. Und der komplette, also die Befreiung von der Angst vor den vielen Götzen und Göttern im Animismus in Afrika. Die Menschen sind ja total voller Angst, es könnte in jedem Baum eine Gefahr für sie sein. Ja. Und davon befreit zu werden, das hat richtige Konsequenzen. Einerseits Befreiung und andererseits Lebensstiländerung. Bei uns ist es, wir sind ja so gewohnt, es gibt einen Gott. Und es glauben, entweder glauben die Leute, es gibt einen Gott oder es gibt keinen Gott. Ich glaube, wenige meinen bei uns, es gibt viele Götter in unserer Kultur. Aber das, dass es einen Gott gibt oder geben könnte, das ist so allgemein gut. Aber das ist, dass diese Umkehr von den Götzen zu dem einen wahren Gott, das ist bei uns nicht so greifbar, scheinbar. Und trotzdem glaube ich, dass es bei uns genauso notwendig ist, sich von den Götzen zu dem lebendigen und wahren Gott zu bekehren. Unsere Götzen heißen heute nicht mehr Zeus, Venus, Hera, Aphrodite. Oder, um bei den Germanen zu sein, Odin, Thor, Freya, Loki. Ich habe müssen nachschauen, wie die alle heißen. Also ich bin da kein Experte. Also wir haben andere Götzen. Aber wir haben Götzen. Ich lese jetzt einfach ein paar Schlagworte vor. Unsere Götzen heißen heute Geld, Macht, Ansehen, Konsum, Sex, ich selbst. Und da kannst du noch vieles dazu schreiben. Und man kann jeden dieser Begriffe mit dem Wort Sucht verlängern. Ja? Geld, Sucht, Macht, Sucht, Konsum, Sucht und so weiter. Selbst, Sucht. Das sind unsere Götzen heute. Und es ist nicht so offensichtlich, da passiert vieles im Heimlichen. Da werden keine Statuen zertrümmert und weggeworfen. Das passiert in unserem Herzen. Und trotzdem ist es die Herausforderung, wir müssen uns von den Götzen zu Gott bekehren. Wir haben uns von den Götzen zu Gott bekehrt, alle die das angenommen haben. Und als Erlöste, als Bekehrte, sind wir herausgefordert, dem einen und wahren Gott zu dienen. Auch das ist ein Aspekt, der hier dienen, etwas für Gott, mit Gott, für Gott tun. Denkt mal einmal nach, in der nächsten Woche vielleicht, nehmt euch mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit, diese heimlichen Götzen in eurem Leben zu lokalisieren. Und wenn mehreres auftritt, nicht alles gleich auf einmal, aber bring's vor Gott hin. Und es ist eine Hilfe, wenn man jemand anderen dazu beizieht und drüber redet und gemeinsam betet. Diese Götzen, diese heimlichen Götzen, die versklaven uns nämlich genauso wie die Götzen der Afrikaner, die ihnen Angst machen, und wie die Götzen der Griechen und Römer, die ihnen ein völlig falsches Lebensbild geben. Such jemand auf, um das gemeinsam vor Gott zu bringen. Ein sogenanntes Beichtgespräch und Gebet mit einem Schwester, einem Bruder oder einem Seelsorger. Das hilft. Und manchmal hilft es auch, eine äußere Handlung zu setzen, ein Rituell, sage ich jetzt mal, oder irgendeinen etwas zu machen, um zu sagen, meine Götzen sind weg. Mir fällt ein Bild ein von jemandem, der hat gerne Pfeife geraucht. Und irgendwann ist mir mal bewusst geworden, das Pfeifenrauchen ist eigentlich es ist nicht gesund und es ist nicht im Sinne des Herrn. So hat es er empfunden. Ich will nicht sagen, dass das für jeden so sein, aber er hat es so empfunden. Und er hat dann aus zwei Pfeifen in seinem Kasten, die zwei Pfeifen, die er gehabt hat, in seinem Kasten gekreuzigt. Er hat sie einfach dort angenagelt. Ja? So. Manche kennen den, der das mir jetzt mal einer, der erzählt. Und ich glaube, das ist eine Hilfe. Ich habe etwas abgegeben, ans Kreuz gegeben. Oder nimm etwas, schreib einen Zettel und häng's ans Kreuz. Ich habe mal in einen Stein am Jakobsweg bei dem höchsten Punkt steht nämlich ein Kreuz, und da legen alle Leute ihre ihre Sorgen oder ihre Anliegen hin auf einen Stein. Da gibt es einen riesen Steinhaufen, ja? Habe ich auch einen Stein hingelegt. Ein Symbol, ich gebe etwas ab. Und wenn es Götzen sind, kreuzige sie, bring sie zum Herrn. Hier kommt noch ein Aspekt dazu. Ihr seid nicht nur bekehrt, sondern auch gerettet. Die Errettung ist die Folge der Bekehrung, der Erwählung und der Bekehrung, weil wir werden einmal ganz sicher bei Gott sein. Und das hier ist dieser Zukunftsaspekt, der in dem Brief äußerst häufig vorkommt. Er steht nämlich hier in Vers 10, ihr werdet errettet durch Jesus vom kommenden Zorn. Also, am Anfang, ihr seid geliebt und erwählt, am Ende von unserem Text, ihr habt euch bekehrt. Das ist kein passiver, sondern ein aktiver Ausdruck. Und ihr seid gerettet, das ist wieder ein passiver Ausdruck. Und dazwischen, das, was eigentlich das Thema ist, nämlich wie das Evangelium wirkt. Unser Evangelium erging nicht im Wort allein, sondern mit Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Paulus sagt, dass er sich sein ganzes Auftreten und so weiter, hat er dem untergeordnet, dass das Evangelium dort sichtbar wird, erlebbar wird, dass es dort wächst. Nicht allein nur durch Worte, sondern auch durch Kraft und durch den Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und dann sagt er, ihr seid unsere Nachahmer geworden und ihr seid Vorbild für viele andere geworden. Aus diesem Text würde ich jetzt drei Dinge ableiten, die für die richtige und gute Verkündigung des Evangeliums zählen. Und das ist ja auch etwas, was wir alle machen wollen. Wir wollen das Evangelium weitergeben. Wie sollen wir es machen? Der erste Aspekt ist die vollmächtige Verkündigung. Gott hat das Evangelium bestätigt durch Kraft, durch den Heiligen Geist. Das ist nicht etwas, was wir erzeugen können. Das muss Gott machen und das macht Gott. Und das wollen wir jetzt nicht in irgendeiner Form erzwingen, sondern einfach vertrauen. Gott hat durch das Wirken seines Geistes das Evangelium bestätigt. Das Zweite aber, das ist etwas, wo wir herausgefordert sind. Paulus sagt, ihr wisst ja, wie wir aufgetreten sind. Und im zweiten Kapitel steht es dann ganz gut beschrieben und das wird dann die nächste Predigt sein, wie er dort aufgetreten ist. Authentisch, ehrlich. Man kann es ihm abnehmen. Es ist nicht ein von oben herab gesagte Worte, die da rein und da rausgehen, sondern es hat die Herzen ergriffen, weil sein ganzes Leben dahinter steht. Paulus und sein Leben sind vorbildlich, authentisch, sagt man halt so gerne. Also da stimmt es überein, das, was er sagt und was er redet. Und das Dritte ist nachahmende Verkündigung. Die Thessalonicher haben von Paulus gelernt und sie haben es nachgemacht. Und auf einmal ist es in der ganzen Umgebung hinausgegangen. Könnt ihr euch das vorstellen? Damals hat es kein Internet, kein Telefon und keine Eisenbahn und keine schnellen Verkehrswege gegeben. Ja? Man musste alles zu Fuß oder mit Pferd erreichen. Ja? Und in dieser Region, innerhalb von zwei Jahren vielleicht sogar nur, ist von Thessaloniki aus das ganze Griechenland hat von dem Evangelium gehört. Ja, wie funktioniert das so schnell? Weil sie das, was Paulus getan hat, nachgemacht haben. Es ist ihr Leben als Vorbild für die anderen. Zuerst war Paulus das Vorbild und dann waren sie ein Vorbild für die anderen. Und so hat es in einer kurzen Zeit wirklich sehr, sehr viel erreicht. Es wurde in einer kurzen Zeit sehr viel erreicht. Das ist für mich ein Wunder. Und das ist sicherlich außergewöhnlich für die Urkirche. Und trotzdem dürfen wir nicht immer nur nach da zurückschauen, das war super damals, aber heute ist alles so fad. Ich möchte ein bisschen versuchen, euch, mir und euch Mut zu machen, dass es auch heute noch, auch in der letzten Vergangenheit noch die Möglichkeit gibt, dass das Evangelium wächst. Da hinten, bei den hinteren Schautafel, die dort hängt, wird beschrieben, wie 10 Leute wegen ihres Glaubens und weil sie sich als Erwachsene taufen ließen, geköpft worden sind in Bruck an der Mur. Das war 1517 war die Städte 23, gell? Entschuldigung. 10 Leute waren die, die geköpft worden sind, 2 sind ertränkt worden, das waren die Frauen. 28? Danke, ich hätte es müssen vorher verifizieren. Aber 1517 hat die Reformation mit Luther begonnen. Überleg's mal. Luther hat die Thesen angeschlagen und das war ein Aufbruch, ja? Und innerhalb von so kurzer Zeit hat sich die lutherische Lehre über ganz Europa ausgeprägt. Und die Täufer, die noch einen Schritt weiter gegangen sind, die vielleicht etwas radikaler die Reformation durchgezogen haben. Sie waren Pazifisten und sie haben die Gläubigentaufe propagiert. Die waren schon eigentlich 11 Jahre später in Bruck an der Mur. Und ausgegangen ist es von Zürich. Innerhalb so kurzer Zeit hat sich das damals ausgebreitet. Also das ist auch damals schon wunderbar gewesen, auch ohne Internet, ohne irgendeine, nein, es hat etwas gegeben, es hat schon den Buchdruck gegeben, das war damals, was weiter beigetragen hat. Also das ist für mich schon ein Zeichen, dass das immer wieder gibt. Es gibt solche Aufbrüche. Ich persönlich überblicke keinen so langen Zeitraum in meinem Glaubensleben, aber ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich möchte einfach als Zeugnis sagen, dass Gott immer wieder solche Aufbrüche schenkt. Wie ich in dieser Gemeinde vor 40 Jahren in die Jugendgruppe gekommen bin, da war das ein Aufbruch. Da waren 30 Leute, bis zu 30 Leute, die sich getroffen haben, um die Bibel zu lesen. Da kannst du sagen, vielleicht wäre es davon noch übrig. Und ich habe darüber nachgedacht. Und es sind einige übrig, die heute auch zum Teil Säulen in verschiedenen Gemeinden sind. Sie sind natürlich woanders hingegangen, ja. Aber Marina war auch dabei. Der Bernhard Oswald ist halt nicht da. Sein Bruder, der Rainer Oswald, es war einfach eine gesegnete, unheimlich gesegnete. Was haben wir wirklich erlebt mit dem Herrn? Und das hat Gott geschenkt. Und das ist möglich. Und das soll man erbitten. Und da soll man was beitragen dazu. Und ein weiterer Punkt, den ich wirklich als Zeugnis sagen möchte, ich bin als Student in eine Phase der Studentenbewegung gekommen, der christlichen Studentenbewegung gekommen, wo es wirklich einen Aufbruch gegeben hat. Das war, wir haben Es waren auch 30, 40 Leute, die sich jeden Montag zum Bibelstudium im Kreis am Boden sitzend sind wir in einer großen Wohnung gesessen. Und es hat uns bewegt. Und wir haben in dieser Zeit ganz, ganz viel erlebt. Das war die ÖSM-Zeit. Und die gibt es heute noch. Und es gibt heute noch an verschiedenen Orten, in Universitätsstädten, Gruppen, wo Studenten mit dem Evangelium konfrontiert werden. Und wenn ich zurückdenke, was von der damaligen Zeit übergeblieben ist, das kann man immer hinterfragen, das ist viel Strohfeuer ist immer dabei. Aber wenn ich daran zurückdenke, dann kann ich euch sicherlich 10 oder 15 Leute, die mir so spontan einfallen, die heute irgendwo in einer Gemeinde im Dienst stehen. Gott hat wirklich Aufbruch geschenkt. Und das letzte Beispiel, das nicht mich persönlich betrifft, aber das den BEG betrifft, möchte ich auch nehmen. In den 70er Jahren hat in Wien eine Gemeinde angefangen. Das war die Gemeinde Tulpengasse. Das war für uns in der Zeit, wie ich jung war, das war das Legende. Die Duga hat sie immer geheißen. Und das war sozusagen eine Mennonitengemeinde übrigens, zu der damaligen Zeit. Die haben angefangen, waren sehr viele junge Leute dort. Und von dieser Gemeinde, die heute nicht mehr besteht, die ist vor kurzem eingestellt worden, die ist eingeschlafen, die ist ausgestorben. Die haben keine Gebäude mehr und die Leute sind, weiß nicht wo jetzt, aber diese Gemeinde, von dieser Gemeinde sind im ganzen Umfeld, in Wien und im ganzen Umfeld, so viele Tochtergemeinden entstanden, die Gründungsgemeinden vom BEG waren. Gott hat Aufbruch geschenkt. Das war in den 70er Jahren. Kann das nicht heute auch sein? Ich denke schon. Wenn wir diese Prinzipien beachten, wir sind Geliebte und Erwählte. Wir haben uns von den Götzen zu Gott bekehrt. Wir sind gerettet, wir haben ein Ziel, wir haben eine Hoffnung. Aber es kommt auch auf uns darauf an, wie das Evangelium weiter wächst. Sind wir Vorbilder? Können uns andere nachahmen? Vertrauen wir darauf, dass Gott durch seinen Heiligen Geist die Botschaft bestätigt? Und ist unser Reden authentisch? Stimmt das Leben mit der Botschaft überein? Gott möge uns das schenken. Amen.